Herzlich willkommen im Radio BEO Kirchenfenster. Heute im Gespräch mit der Annaëlle Jambers. Sie ist Ethnologin, Friedenspolitikerin und Mediatorin. Und sie ist Mutter von zwei Kindern. Wir reden über die Illusion der Vereinbarkeit und wie Annaëlle zwischen Beruf und Familie jongliert. Früher hat sie im Ausland die religiösen Konflikte geschaffen. Heute setzt sie sich immer noch ein für das friedliche Zusammenleben unter Menschen, aber hier in der Schweiz, in ihrem Dorf, in ihrer Kirche und in ihrer Familie. Es ist ein Gespräch über religiöse Konflikte, über Familienthemen wie Vereinbarkeit und Care-Arbeit und über ihre ganz persönliche spirituelle Identität. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Herzlich willkommen, Annaëlle Jambers.
Danke vielmals, freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ich bin auch sehr gespannt auf das Gespräch mit dir. Es sind da viele Themen, die mich sehr interessieren und ich das Gefühl habe, es bietet einfach viele spannende Perspektiven und Wissenswertes. Und mit einer Person zu reden, die sich in diesen Fragen auskennt. Ich freue mich, von dir zu hören. Eben, du bist Mediatorin, du bist Ethnologin. Du warst lange tätig gewesen, auch im Ausland, mit interreligiösen Konflikten. Aber lass uns ein bisschen früher anfangen, dass wir nicht einfach nur über deinen Beruf reden, sondern dich als Person ein bisschen kennenlernen. Warum hast du dich angefangen, für das Thema zu interessieren?
Mit 19 wollte ich die Welt kennenlernen. Ich bin nach Marokko gegangen, zum Arabisch lernen. Und ich war bei einer Gastfamilie. Und mein Gastvater war sehr religiös. Und meine Gastfamilie auch. Und ganz, ganz herzig war es, als meine Mami mich besuchen kam. Nach mehreren Monaten ist sie noch etwa noch an der Tür gestanden, wo mein Gastpapi ihr gesagt hat, eure Tochter tut den Abend Bibel lesen. Das hat mich mega, mega beeindruckt, oder? Weil er eigentlich wollte zeigen, dass er sehr unterstützend ist gegenüber anderen Religionen. Sie waren natürlich Muslims. Die Zeit hat mich mega geprägt. Und als ich zurückkam, bin ich Ethnologie gelernt. Gehen studieren. Ethnologie heisst, wie tut man sich mit, oder man tut sich beschäftigen mit anderen Völkern, wie Gruppen leben. Und was anders ist, was sozusagen nicht nur angeboren ist, sondern in Gruppen entsteht. Zum Beispiel tut man sich beschäftigen mit Fragen von der Zeit, wieso sind Zeitverhältnisse zum Beispiel in Marokko so anders als in der Schweiz und wie leben so Gruppen. Es hat mich mega fasziniert und gleichzeitig habe ich noch Politik studiert und Bibelwissenschaften, um ein bisschen auseinanderhalten, was sagt man nur so über ein Christentum und was steht wirklich in der Bibel. Über das Christentum. Oder was ist die Geschichte vom Christentum? Was ist da in den biblischen Text? Und so die Mischung zwischen Völker und dem Religiösen war sehr früh in meinem Leben schon da gewesen. Und ist geblieben bis heute als roter Faden so in meinem Leben.
19 warst du, als du auf Marokko gegangen bist. Das ist eine Zeit, wo man sich auch mit seiner eigenen Identität beschäftigt. In was für Religion bist du gross geworden? In was für einem Glauben ist Religion in deinem Elternhaus ein Thema gewesen? Du bist im Wattland aufgewachsen. Das ist ja auch nochmal eine andere Kultur. Mhm. Oder was hat es persönlich in dir ausgelöst?
Meine Grosseltern sind katholisch, recht gläubig und praktizierende Katholiken. Und sie war auch ganz zu Tode betrübt, dass ich nicht firmiert worden bin, meine Grossmami. und ich, in der Familie von meinem Vater und dieser Familie hat es auch Konflikte rund um Religion gegeben und die religiöse Zugehörigkeit von der Kinder. Und wie stark darf man Katholizismus, soll man das unterstützen und wieso nicht? Und nachher sind Leute ausbrechen und gebrochen und in anderen christliche oder nicht christliche Glaubensgemeinschaften dazu kommen. Ja, recht früh Berührungspunkte gehabt.
Das ist eigentlich Teil von deiner eigenen Geschichte.
Ja, es ist Teil von meiner eigenen Geschichte, genau. Spannend, ja. Und nach Bern bin ich gekommen, als ich etwa 10 war. Und kulturelle Unterschiede machen mich ja schnell vom Wattland nach Bern. Sie sind nicht riesig, aber sie sind da. Und das merkt ja auch ein Kind.
Und was hast du für Unterschiede festgestellt?
Begrüßung. Dort hat man dazu mal immer drei Menschen gegeben. Hat man hier nicht müssen. Ist heutzutage für mich viel einfacher, jemandem die Hand zu geben oder jemanden zu umarmen, als drei Menschen. Das ist etwas. Aber auch der Fakt, dass man vielleicht im Welschen viel schneller Kollegen hat, so, oder oberflächliche Kollegen, durch mich jetzt. Und hier es ein bisschen länger geht, aber es dafür vielleicht ein bisschen länger andauert mit Freundschaften. So. Sag ich jetzt mal, aber natürlich ist das auch subjektives Befinden.
Deine Eltern haben was für einen Glauben gelebt, wo du Kind bist?
Sie haben sich beide sehr mit dem Glauben auseinandergesetzt. Mein Papi mehr mit auch mit der Bibel. Sehr stark. Er hat mir auch viele Bücher verschenkt oder vererbt, was sich mit theologischen Grundfragen, grossen Fragen befassen. Durch ihn habe ich auch den C.S. Lewis gelesen, schon als irgendwie 15-Jährige, einfach die theoretischen Bücher, und erst nachher gemerkt, dass er eigentlich auch einfachere Bücher geschrieben wie Narnia oder so. Und meine Mami hat das ganz weise gemacht. Sie hat es irgendwie geschafft, durch ihre Erzählungen, aber durch ihr Vorbild und durch ihr Mitleben, mir ein tiefes Gottesbild weiterzugeben. Und nämlich ein Gottesbild, das sehr viel mit Vertrauen zu tun hat. Und nämlich, dass ich darf wie ein Urvertrauen haben in Gott und in das Leben und auch in die frohe Botschaft, die ist gekommen. Und das Vertrauen auf das zehre ich heute ganz fest. Und das hat ganz fest mein Gottesbild geprägt.
Kannst du das ein bisschen beschreiben? Wie hat sie das gemacht? Ist das die Art gewesen, wie sie gelebt hat? Sind das Aussagen gewesen, die sie gemacht hat?
Ich denke, beides. Also, wie sie davon hat erzählt. Und auch, wie sie...
Von ihrem Gottesbild, oder?
Ja, aber wie sie ihn immer als Ressource hat gebraucht, wenn man Angst hat, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, als Kind, hat sie gesagt, eine gute Strategie, wenn du Angst hast, ist du beten. Oder einfach so, als, immer wieder als positive Kraftressource gegen negative Gefühle oder gegen Schwierigkeiten. Und das ist in mir geblieben, als positive Ressource. Und das versuche ich jetzt, meinen Kindern weiterzugeben. Wobei ich merke, so gut wie sie mache ich es nicht. Und dann bin ich froh, dass sie es weiterzieht bis jetzt. Und dass sie auch das Gottesbild meinen Kindern jetzt und mithilft, mitzugeben. Also das positive, ressourcenorientierte Bild. Ich habe eben gemerkt, dass es bei mir auch extrem viel Geborgenheit hat ausgelöst. Und ein Vertrauen ins Leben und Vertrauen in mich.
Ich würde gerne mal an Marokko anknüpfen. Wie ist es mit 19 zu dieser Entscheidung gekommen, dass du in ein anderes Land gehst, in so eine andere Kultur? In einer Umgebung mit einer ganz anderen Religion. Warum hast du das mit 19 wollen machen?
Ich habe mich schon immer gezogen, also am liebsten nach Afrika. Und dann, als ich mich entschieden habe, sind ich Tansania und Marokko offen gestanden. Ich habe 2 Jahre lang Geld gespart. Bin ich arbeiten und habe das Geld gespart. Ich habe irgendwie habe ich die Zahl im Kopf von 6'700 Franken, die ich ansparen musste. Das war wahrscheinlich die Vorzahlung, die wir machen mussten. Und dann hat es mich einfach gedacht, ja, Arabisch redet man mehr als Suhaeli. Und darum gehe ich nach Marokko, wo es einfach effektiver ist für die Zukunft.
Wegen Arabisch lernen.
Ja. Und dort habe ich dann auch ehrenamtlich, also ja, Französisch Unterricht geben an kleinen Kindern, wobei das ist nicht mehr wahrscheinlich Beschäftigung mit kleinen Kindern, also ich war ja überhaupt nicht ausgebildet gewesen oder so in diesem Gebiet. Aber das Ziehen, in die Weite ziehen, das habe ich schon auch früh gehabt. Ich habe auch viel können reisen, auch später, aber auch schon vorher. Und ja, eine Neugierde auf die Welt und auf die Menschen und auch auf Leben nicht so, wie wir es kennen, sondern andere Formen zum Leben. Und eine grosse Offenheit, die ich damals hatte. Und ich manchmal staune, in welchen Verhältnissen ich bereit war. Das Leben, wo ich jetzt denke, ui, jetzt wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
Und was haben die 6 Monate? Sind es 6 Monate
gewesen? 7 Monate, ja, 7 Monate. Schlussendlich, ja.
Was haben die 7 Monate in dir ausgelöst? Jetzt neben dem eben allgemein Interesse, ich will mehr über Völker lernen, ich will mehr über Religionen lernen. Was ist da in dir passiert? Gibt es Momente, wo du sagst, die haben mich geprägt?
Ja, es hat mehrere Momente gegeben. Ich denke, es hat auch schwierige Momente gegeben. Konfrontation mit dem Andersdenken und dem Andersverhalten. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel mit dem Essen. Es ist ja respektvoll, also in meiner Gastfamilie ist es auch sehr respektvoll angeschaut worden, immer wieder zu sagen, ich soll essen. Und aus Anstand habe ich immer wieder ein bisschen genommen. Und nachher hat es mir irgendein Moment gehabt, wo mir gedacht, ich kann nicht mehr essen. Ich kann nicht mehr 5 Mal pro Tag so viel, immer wieder mehr essen. Und da, habe ich dann müssen lernen, ganz lieb Nein sagen. Das ist etwas gewesen, was ich mich mal so speziell erinnere. Eine Motivation war auch gewesen, zu gehen, unabhängig zu werden. Und, lernen, selbstständig zu sein und so. Und wie es Gott will, bin ich dorthin und habe gelernt, in einer 5-köpfigen Familie zu leben. Habe das Zimmer geteilt mit meinen 3 Schwestern. Sprich, ich habe eigentlich gelernt, wie mit anderen zusammenleben und nicht wie selbstständig leben. Mhm. Was aber umso schöner war, das zu lernen. Ja, und schwierig war auch, also zu Frauen, das Verhältnis als Frau. Das war also nicht einfach gewesen. Dass man, wenn man läuft, dass man darf nachher gepfiffen werden oder Wörter gesagt werden. Dass es echt ganz normal und üblich ist, dass man, wenn man einen Weg läuft, also damals war es, dass junge Männer einfach mit einem sind gelaufen und mit einem angefangen zu reden. Und zu lernen, mit dem umzugehen, hat seine Zeit gebraucht. Und zum Beispiel habe ich dann Taktiken entwickelt, wie ich einen Kopfhörer da und Sonnenbrille oder den Blick gegen oben. Und das hat eigentlich recht klar gesagt. Ich werde jetzt mit gar niemandem reden. Meistens hat es so funktioniert. Ja.
Gibt es Sachen, die du mitgenommen hast aus dieser Kultur? Du sagst, die sind so schön.
Ja. Etwas, was ich bis jetzt dran erzähle, ist Pünktlichkeit. Beziehungsweise, sie haben mir, also meine Mami dort, meine Gastmami hat erklärt, schau, Anoel, es ist manchmal wichtiger, Zeit zu haben für einen Nachbar im Stegenhaus und dem seine Zeit zu geben, als am nächsten Termin pünktlich zu sein. Und das habe ich mega fest mitgenommen. Und das ist echt die Wichtigkeit von der Beziehung. Und von der Beziehungsebene ist dort, hat noch mal ganz ein anderes Gewicht als bei uns. Und, ja, das ist etwas, wo mir stark geblieben ist. Was ist eigentlich wichtiger? Ist es jetzt wichtiger, ganz pünktlich zu sein? Oder ist es jetzt wichtiger, kurz herzuhören, wenn man jemanden trifft auf der Strasse? Und, und einfach da zu sein.
Du bist dann zurückgekommen, hast angefangen zu studieren, hast vorhin gesehen, Ethnologie und Politik. Und hat sich herauskristallisiert, dass dir eben die interreligiösen Konflikte irgendwie besonders anziehen, oder was hast du da, was ist in dir innen passiert? Warum hat sie dann wieder so ins Ausland gezogen oder eben in die Interreligiosität?
Also ich meine, wenn man es ja anschaut, auf der Welt sind ja 80% der Menschen irgendwie religiös. Was man sich ja in der Schweiz nicht so bewusst ist. Und sobald man im Ausland tätig ist, wenn man seine Arbeit ernst nimmt, muss man sich irgendwie mit Religionen auseinandersetzen, wie mit Geschichte und wie mit geopolitischen Verhältnissen und überhaupt. Und wenn man selber eine religiöse Identität sich zugehörig fühlt, dann hat man da, glaube ich, nochmal ganz eine andere Sensibilität. Einerseits mit Menschen, die anderen Religionen angehören, aber andererseits mit Menschen, die sich eigentlich die gleiche Religion zugehörig fühlen, sie aber ganz anders ausleben. Und das habe ich natürlich sehr häufig gemerkt und ist mir sehr häufig begegnet. Mhm. Wie es auf Konflikt ist, ist eigentlich erst ein bisschen später. Es ist erst, als ich in der Friedenspolitik angefangen habe zu arbeiten. Dort habe ich ein Programm geleitet, das geheissen Religion, Politik und Konflikt. beim EDA. Und nachher ist man da eigentlich für die Schweiz, für die Aussenpolitik, ins Ausland gegangen, schauen, wie man Dialog kann fördern oder Gewalt kann verhindern mit politischen Akteuren, die eine religiöse Komponente haben. Also die irgendwie auch noch religiöse Bezüge haben. Und da nehme ich mich eigentlich spezifisch oder stark auch inhaltlich mit Konflikten mit der besonderen religiösen Komponente auseinandergesetzt.
Also das heisst, dass du dich mit dem Christentum hast identifiziert. Du hast dich selber als Christin gesehen, der christliche Glaube hat bei dir Anklang gefunden. Mhm. Schon immer, oder kannst du dort, wo, weißt du, wie beschreiben, wann hat es denn in dir innen wie Form angenommen, dass du wirklich können sagen, das ist, mit dem kann ich mich identifizieren?
Ich glaube, es war ein bisschen ein schleichender Prozess gewesen. Ein Moment, der sicher wichtig war, ist, als ich bei 5 war. Und ich sende ganz viele liebe Grüße den Wespis, wenn sie mich hören, als ich zum ersten Mal in ein Kinderlager ging, aus dem Welschen ins Zürich-Oberland und dort mich mit kindertauglichen Arten von Christentum auseinandergesetzt, beziehungsweise einfach im Lager Spass hatte.
Dort also bin ich, ein Kinderlager, ein wo du hergegangen bist.
Ja, genau, vor einer Freikirche. Und ich hatte mega Freude gehabt und habe es geliebt und bin jedes Jahr gegangen. Und immer eben vom Felsen. Und es war auch schön, es hat ganz, ganz viel geprägt. Und ich glaube, dort hat es ganz viel geprägt auf der emotionaler Ebene. Ich habe eine schöne Gemeinschaft erlebt, viel Freude, viel Freiheit, aber viel auch die Möglichkeit, spannende Gespräche zu haben. Also ich habe eine wunderbare Erinnerung. Und ich glaube, da hat es mir sehr, das ist mal eine grosse Prägung, auch die Kinderlager und Kinderaktivitäten, die einfach ganz fest stark bleiben in den Emotionen. Dann der zweite Punkt ist eben, als ich im Ausland war, habe ich gemerkt, es ticken ja nicht alle gleich, es glauben ja nicht alle das Gleiche. Und mich dann zurückbekommen, mit der theoretischen Seite auseinandergesetzt. Und das hat für mich ganz klar den Weg bereitet von Kontextualisierung von der Bibelschriften. Was mir echt sehr wichtig ist, dass man nicht einfach sagt, ja, das ist so und so, sondern schaut, wann ist das geschrieben worden, von wem, in welcher Periode, wieso und so. Ja, das ist wie ein zweiter Schritt gewesen. Und ein dritter Schritt gewesen ist im Ausland, wo ich mit den verschiedenen Gruppen oder ja, sehr für die Heilsarmee gearbeitet und für die verschiedenen Heilsarmeen im Ausland geschaut habe, was ist denn dir wichtig im Christsein? Und das hat sich unterschieden. Also bei der Heilsarmee in der Schweiz ist es nicht ganz das Gleiche wie bei der Heilsarmee in Pakistan oder in den Philippinen. Und das ist dann wie die gelebte Art von Religion. Da hatte ich wie 3 grosse Schritte gehabt. Und die vierte jetzt ist mein eigener Einsatz in meiner eigenen Kirchengemeinde, die ich jetzt als Kirchengemeinderätin mache. Und das ist, ja, das macht so ein bisschen den Glaubensweg aus, so von mir.
Die Konfrontation mit anderen Religionen könnte dir aber auch auslösen, ich kann mich nicht mit dem Christentum identifizieren, oder? Ja. Religion ist ein Konstrukt, dort ist es so, da ist es so. Warum bist du nicht den Weg gegangen? Warum, weißt du, warum verortest du dich im Christentum?
Ich verorte mich einfach in meinem Glauben. Ich glaube, wenn ich in anderen Ländern Christin müsste sein, wäre das dann nicht unbedingt meins. Mhm. Wo man natürlich das ganz anders lebt, überall. Zum Beispiel, wenn man christlich-orthodoxe Communities in Russland sieht, oder in Argentinien, oder in Nigeria, weiss ich nicht, ob das überall so meins wäre. Was ich aber weiss, was meins ist, ist, dass sie an Gott glauben, dass sie glauben, dass es Jesus hat gegeben, dass er gestorben ist, dass sie die Gnade erfahren, dass die Leute überhaupt mein Umfeld, aber auch mein Nicht-Umfeld darf Gnade erfahren. Und, also die Botschaft und mein Glaube ist mir wichtig. der ist jetzt einfach jetzt im Christentum drin. Wie es wäre, wenn ich anderswo geboren wäre, weiss ich nicht. Aber das ist das, was mich beheimatet, ja.
Kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen? Also du hast in der Heilsarmee gearbeitet nach dem Studium?
Ja.
Nach dem Studium bist du in die Heilsarmee gekommen und hast dort mit welchem Auftrag gearbeitet?
In der Entwicklungszusammenarbeit. Sie haben ein Büro zur Entwicklungszusammenarbeit und ich habe mit einem Praktikum angefangen, habe dort verbleiben und bin dann immer weitergekommen. Nachher habe ich das Projekt in Asien am Schluss können leiten. Bin viel nach Pakistan, Myanmar, Philippinen, aber auch Indien gegangen, habe mich auch mit dem Wiederaufbau nach Naturkatastrophen stark beschäftigt, habe eine Weiterbildung in diesem Bereich gemacht. Und dann bin ich zum EDA, in der Friedenspolitik, wo ich eben Religion, Politik und Konflikt durfte machen. Und nach dem Schritt, der weiteren Schritt, habe ich durfte, das war ganz speziell, Zeit gewesen, wie ein Spin-off vom EDA aufzutun in Genf, wo ich ein Büro für Prävention von Gräueltaten aufgetan und geleitet. Das ist jetzt weniger mit religiös-politischen Akteuren gewesen, sondern mehr mit der UNO und mit Staaten im multilateralen Umfeld und in Genf. Und dann bin ich schwanger geworden.
Dann ist die Komponente reingekommen. Genau. Also das heisst, du hast einen Mann lernen kennen.
Den habe ich schon lange kennen.
Den hast du schon lange kennen. Ja. Wann hast du den lernen kennen?
Ich bin mit ihm in Gimmer. Okay. Er war in meiner Klasse und wir mussten dann für die Matur arbeiten, lernen und irgendwie dann hat es Klick gemacht und haben mir gedacht, ja, wir gefallen einander.
Und dann seid ihr zusammen, seit dem Gymnasium?
Seit dem Gymnasium sind wir zusammen.
Und wer hat dich begleitet in all diesen Prozessen? Oder ist er hier in der Schweiz geblieben? Oder ja, wie hat er eine Beziehung gestaltet?
Er ist in der Schweiz geblieben, wo ich in Genf studiert, hat er noch in Bern studiert. Und, also wir waren häufig in anderen Städten und überhaupt, aber ja, wir sind zusammengeblieben. Und nach 10 Jahren haben wir dann geheiratet.
Und er hat in Genf gewohnt zu dem Zeitpunkt?
Ich habe in Genf gewohnt und er hat in Bern gewohnt.
Okay.
Ja.
Und dann bist du schwanger geworden?
Dann bin ich schwanger
geworden. Und was hat das verändert?
Ja, zuerst gar nichts. Also, bis dann sind wir mit den Kita-Öffnungszeiten auseinandergesetzt. Und nämlich habe ich am Bahnhof Bern geschaut, oder? Dort hat es eine Kita gerade im Bahnhof. Habe ich geschaut, ja, die macht um 7 Uhr auf. Habe ich gedacht, ja, das ist ein easy peasy. Habe ich die Elin irgendwie am 7.4. abgegeben, auf einen 7.34 Zug. Bin ich aber um 10 Uhr im Büro in Genf. Und für die Stelle, für die leitende Position ist das nicht möglich gewesen. So, mehrere Tage. Mein Mann war dann noch in Zürich tätig, von dem her bei ihm hat es nicht viel besser ausgesehen, logistisch. Und dann habe ich gekündigt und habe dann recht schnell die Stelle bei der EVP gefunden, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, die ich immer noch habe, die mich mit politischen Prozessen auf nationaler Ebene auseinandersetzt.
Also Evangelische Volkspartei EVP?
Ja, danke.
Für die, die es nicht kennen.
Genau.
Also du hast die Stelle angenommen bei der EVP, einfach wo du gemerkt hast, das Familienleben oder der Beruf, den du gehabt hast, die Leidenschaft, die du dort ausgelebt hast, es geht wie nicht mehr unter einen Hut mit deiner Rolle als Mami auch.
Ja, so rein logistisch. Also
auch... Weil es in Genf war. Weil
es in Genf war und ich natürlich viel bekreist.
Ja.
Und ich wollte nicht können viel reisen mit einem Baby daheim.
Und das ist dir vorher gar nicht bewusst?
Nein, ist mir nicht bewusst gewesen.
Du hast gedacht, du nimmst das Baby mit? Oder
ja, ich dachte, es geht dann schon einen Weg und es geht dann schon. Ich habe gemeint, Vereinbarkeit in der Schweiz ist locker. Können wir das jetzt machen? Das ist ja so ein bisschen die Message, die man ja hört. Das ist ja das, ich meine, wir sind, also jetzt sind wir im 2023, dann sind wir im 2018 gewesen. Also ist ja klar, ich meine, Frauen und Männer, die können ja beide viel arbeiten und gut arbeiten und gut daneben Kinder haben. Und das geht ja alles und man ist ja ausgeruht. Auch noch und hat auch noch Freizeit und überhaupt. Ich bin natürlich, ich bin natürlich von weit runtergefallen, wo ich mich in der Realität habe konfrontiert gesehen. Und mein Mann übrigens auch.
Also. Was hat das ausgelöst? Also, ja, das ist ja eine grosse Illusion, die verplatzt ist,
ja,
oder?
Ja, extrem. Hennenfehl hat es ausgelöst. Hennenfehl. Ich habe mich Hennen stark mit auseinandergesetzt mit Thema um Mütterlichkeit, um die Mutter sein. Was heisst Hausarbeit? Wann ist das erfunden worden, Hausarbeit? Was heisst es, heutzutage Mami zu sein in der Schweiz? Was hat es für verschiedene Modelle? Wer will welches Modell fördern und wieso? Aber auch Vereinbarkeitsthemen. Was macht es möglich, dass Frauen können arbeiten können? Was macht es schwierig? Was macht es möglich, dass Männer können arbeiten und Familienarbeit einnehmen? Und wie kann man machen, dass es eigentlich Modelle hat, die eigentlich beiden passen? Was nicht immer einfach ist.
Nicht immer einfach. Nicht immer möglich. Oder ja, ja. Ich weiss es nicht.
Und
habt ihr dort einen Weg gefunden? Jetzt, die persönliche Weg, wie hat denn der ausgesehen? Aber jetzt hast du eine Anstellung bei der EVP, das, genau. Das weiss ich, aber
ja.
Was habt ihr für einen Weg gefunden nachher als Familie?
Immer wieder darüber diskutieren. Immer wieder zusammen darüber reden, was passt für dich.
Alle 6 Monate ist bei uns ungefähr die Diskussion nicht drauf mit dir.
Ja, ich hatte jetzt das bei mir nicht an einem Zeitpunkt.
Nein, gar nicht, aber das Gefühl
anschauen, ist so. Ja. Also im Moment sind wir in einer Phase, wo wir müssen sagen, uns geht es am besten, wenn wir selber glücklich sind. Also wenn ich happy bin mit meiner Situation und mein Mann happy ist mit seiner Situation, dann sind wir mehr happy daheim und das kommt dann besser mit den Kindern.
Und wie bist du happy?
Wenn ich im Moment ist es so, dass ich verschiedene Projekte nachgehe und ich bin happy, wenn ich das darf machen. Also wenn ich kann, mich einsetzen für Themen, die mir wichtig sind, auch im ehrenamtlichen Bereich und auch das, was ich eigentlich früher damit angefangen habe, oder in Entwicklungszusammenarbeit, versucht man, dass es Gemeinschaften besser geht. Und das ist einfach immer noch meine Leidenschaft. Und jetzt bin ich einfach am schauen, was für Gemeinschaften ich hier kann unterstützen, sei es in der Kirche, wie kann man schauen, dass die Kirche von heute die Kirche von morgen wird. Und dass es eine gute Kirche von morgen wird. Aber auch, was kann ich für mein Dorf machen? Wo kann ich meine Expertise, die ich habe, gut einsetzen? Und das ist jetzt halt ein neues Thema, Frauenthemen. Frauenthemen sind mir ganz stark im Herz gewachsen. Und da tue ich mich in verschiedenen Orten einsetzen. Sei es einerseits für Vereinbarkeit, aber andererseits dafür, dass Frauen und Männer sollen können wählen, wie sie ihr Familienleben haben. Also wenn jemand lieber möchte daheim bleiben, möchte ich gerne schauen, dass man irgendwie die Umstände so machen, dass die Person daheim kann bleiben und ein Unterstützungssystem kann haben, das einfacher macht, das Leben. Wo es ist einfach eine Belastung für alle Leute und alle Eltern, würde ich jetzt mal sagen, in meinem Umkreis mit kleinen Kindern irgendwie durch die Schweiz zu gehen.
Mhm. Also durch die Schweiz gehen, du meinst
einfach
einen Weg durchs Leben finden. So.
Ja, einen Weg, ja, das meine ich.
Für mich persönlich ist das immer wieder eine grosse Frage. Ich habe meine ehrenamtlichen Engagement, ich habe meine Hobbys vielleicht auch und ich habe meine Berufstätigkeit. Und wenn wir doch Kinder in eine Fremdbetreuung schicken, wo wir Geld dafür zahlen, dann muss ich die Zeit, die dort frei wird, muss ich irgendwie so gestalten, dass das entlöhnt wird. Oder? Das kann ich nicht in ein Ehrenamt investieren oder in ein Hobby investieren oder vielleicht noch in Sport investieren oder so. Das ist so ein Ding, das ich in mir innen merke. Dort, also ich musste mich befreien, weil ich merke, ich werde ungesund auch ein bisschen, oder? Es kommt so ein finanzieller Druck rein, dass sich alles immer lohnen muss. Aber was ist dort die Approach? Also du sagst, du schaffst ja nicht nur einfach für Entgelt, sondern du schaffst auch ehrenamtlich in der Zeit, wo deine Kinder betreut sind. Ist das eine Herausforderung für dich? Also kennst du die Gefühle, die ich dir da beschreibe? Oder wie gehst du mit dem um?
Absolut, ich kenne es sehr gut. Ich muss vielleicht vorausschicken, ich bin ja mega privilegiert.
Ich auch. muss ich auch noch vorausstecken. Aber ja.
Es ist ja ganz wichtig. Weißt du, wir haben ein Doppel-Einkommen und es ist genug gut, für dass wir durchs Leben kommen.
Mhm. Genau, die Situation wäre ja anders, wenn beide müssen arbeiten, für dass es überhaupt möglich ist.
Ja. Genau. Das ist einfach das Erste und das Wichtige, ganz, ganz wichtig zum Vorausschicken. Und das Zweite ist, wie ich habe gesagt, ich tue mich mega gerne für die Gemeinschaft investieren. Und das ist häufig ehrenamtlich. Und das ist wie der Weg dazu. Und das ist wie meine Leidenschaft. Und nachher könnte es natürlich schon sein, dass mein Mann mehr daheim schaut, für das ich meine Leidenschaft folgen kann. Aber seine Leidenschaft ist im Moment gerade zu arbeiten.
Mhm.
Und gerne zu arbeiten und vielleicht einmal spörteln. Und dann müssen wir Wege finden, dass er ein bisschen spörteln kann und viel arbeiten kann, weil er das als prioritär anschaut. Und gleichzeitig, dass ich auch einfach kann meiner Leidenschaft nachgehen und das ist einfach genau für die Gemeinschaft etwas können zu machen. Sei es jetzt für meinen Ortsverein zu politisieren oder für andere Vereine zu gehen. Und es ist eine grosse Diskrepanz und es ist ein mega, mega Luxus. Es ist ein mega, mega Luxus, dass ich darf einen Teil von der Betreuung, die meine Mami oder meine Schwiegereltern oder Kita gibt, auch darf etwas machen, was ich nicht gegen Entgelt mache.
Und da seid ihr euch einig, du und ich mal?
Wir haben immer wieder darüber diskutiert. Und manchmal sind wir uns uneiniger. Und im Moment haben wir gerade einen Weg gefunden, wo wir sagen, mal, das passt. Das passt. Und es ist natürlich so, dass die Kirchengemeinderatsfunktion ist natürlich eine Behörde oder ein Amt. Und das Amt hat auch Akzeptanz und Anerkennung im Dorf. Jetzt sage ich mal, im Sinne von, das ist etwas, wo auch gesehen wird. Und ich glaube, das ist dann einfacher, damit umzugehen. Also etwas, was man ganz allein in seinem, einfach für sich macht und dann nicht mehr sieht.
Du hast erwähnt im Vorgespräch eine Entscheidung, die du vor 3 Jahren getroffen hast, die noch wichtig war.
Ja, absolut. Ich habe immer gemeint, es ist natürlich ganz klar, dass wir beide verdienen und dass wir eigentlich finanziell unabhängig sind voneinander. Und vor 3 Jahren habe ich selber den Entscheid für mich getroffen, nach einem langen Prozess von Überlegen und in mich hineinfühlen, dass es okay ist, wenn ich abhängig bin finanziell von meinem Mann. Wir sind verheiratet, das heisst, wir sind ein bisschen geschützt, aber es ist auch eine gewisse Portion Vertrauen notwendig, weil falls irgendwie mal etwas passiert, wo man da vulnerabler ist, als eine Person, die weniger arbeitet. Aber ich habe auch noch das Glück, dass ich gut ausgebildet bin und sicher einen Job wird finden, wenn ich dann mal einen suchen würde. Und das geht natürlich nicht jedem Menschen so. Der Entscheid für mich war ein grosser Entscheid, zufrieden zu sein oder okay zu sein mit finanzieller Abhängigkeit. Aber es hat mir dann das Gewicht weggenommen. Und mein Mann hat eigentlich auch einen Entscheid müssen treffen und nämlich zu akzeptieren, dass ich mega gerne ohne Entgelt arbeite. Ja. Also, dass ich merke, dass das mich befriedigt. So. Und das ist für ihn wahrscheinlich auch ein Prozess von Akzeptanz, zu denken, okay, der Anael ist da ganz viel unterwegs und man sieht nichts auf dem Konto am Ende des Monats und trotzdem ist es okay und ist es gut. Und ich schaue gleich, dass es irgendwie ein Gleichgewicht ist.
Du hast gesagt, du hast dich viel mit diesen Themen auseinandergesetzt, mit Modellen, was möglich wird. Was sind deine Einsichten? Also, was braucht es denn? Was brauchst du, für das du und dein Mann gut können als Eltern leben?
Möglichkeit zum Wählen. Also, sei es vom Arbeitgeber aus, die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten. Für Männer und für Frauen. Möglichkeit, längeren Vater- und Mutterschaftsurlaub zu nehmen, sei auch unbezahlt, einfach die Möglichkeit zu nehmen. Die Möglichkeit, die Flexibilität, wenn ein Kind halt krank ist, gerade in den ersten 2 Jahren, halt mal einfach heimzugehen und das halt später nachher zu holen, die Phase. Aber das kann man ja nicht wählen. Und dass es das so sein, selbstverständlich so angeschaut werden für Männer und für Frauen. Also das ist wie vom Arbeitsumfeld her.
Dass man heimgeht, wenn ein Kind krank ist, dass das eine Selbstverständlichkeit ist.
Ja, genau. Mhm. Also im Moment dürfte es mir für viele ist es selbstverständlich, dass die Mutter heimgeht, wenn das Kind krank ist. Aber ich denke, es sollte auch für den Vater oft selbstverständlich sein. Beziehungsweise, dass man sich absprechen kann, wer hat dann etwas Wichtiges und wer kann das jetzt so machen. Aber dann denke ich auch, auf der anderen Seite muss es für die Care-Arbeit, also für die Sorgearbeit von den Kindern, muss man mehr Mittel geben. Also ich denke, qualitativ gute Betreuung ist henne wichtig. Sei es in den Kitas, sei es in den Tagesschulen. Also es kann nicht sein, dass es zu wenig Personal hat und dass sie auch im Stress sind, weil das geht ja um unsere Kinder. Also da bin ich ganz stark für mehr Zeit und mehr Geld für SorgearbeiterInnen. Und dann denke ich auch, dass man einfach ganz fest unterschätzt die Arbeit der Grosseltern. Und von anderen Bezugspersonen, die tun einfach unglaublich viel freiwillige Arbeit machen, die ich gar nicht mehr sieht. Gar nicht mehr wertschätzt. Und wie man sich da wegen und mit herausfinden kann, damit das irgendwie honoriert wird. Da bin ich noch dran. Und das finde ich, also es kann es ja fast nicht sein. Dass einfach, und vor allem sind wieder ganz, ganz häufig Frauen. Oder sind ganz, ganz häufig Grossmütter. Egal ob sie noch arbeiten oder ob sie schon pensioniert sind, aber wo ihre Zeit zur Verfügung geben.
Also man hört Politikerin jetzt da. Wenn man dazu lässt. Ja, der Drang, also, etwas zu verändern, etwas zu gestalten. Eben gesellschaftlich auch nicht nur in deinem persönlichen Leben.
Ja.
Von wo kommt das? Was denkst du? Was treibt dich da an? Ist es deine Persönlichkeit? Ist es etwas, was in dich reingelegt ist? Hast du eine Vision, die du vor Augen hast? Oder warum die grosse Leidenschaft, um auf breiter Ebene etwas zu verändern? Ja.
Von wo die kommt, weiss ich nicht. Aber ich kann dir sagen, es ist da. Mhm. Ich habe mega Leidenschaft, um zu schauen, wie können wir machen, dass wir gut zusammenleben können. Und das ist eigentlich auch etwas von Mediation. Also, es ist einfach, wir sind ganz viele verschiedene Leute. Wir haben ganz viele unterschiedliche Meinungen. Und es ist gut so. Das ist gut so. Und wie können wir jetzt machen, dass die Leute mit diesen vielen unterschiedlichen Meinungen es können gestalten, dass wir ein gutes Zusammenleben haben? Wie können sie sich einigen auf Regeln, die gültig sind und wo man sich daran zu halten hat? Und so irgendwie Glück kann finden.
Und was sind da die Grundlagen? Also weißt, was braucht es, dass es möglich ist? Was ist die Grundlage, die es braucht, für dass du jetzt als Mediatorin überhaupt kannst erfolgreich werden, wenn du in einen Konflikt hineingerufen wirst?
Als Mediatorin arbeite ich sehr gerne mit Arbeitsteams. Ich arbeite nicht so gerne, oder ich will nicht arbeiten mit Privaten, mit Familien, weil ich einfach zu fest selber in dieser Situation bin im Moment. Und so arbeite ich mit Teams zusammen. Und da braucht es 2 Sachen. Entweder ein Chef oder eine Chefin, die findet, wenn ihr als Team möchtet zusammen arbeiten, braucht es eine Veränderung, braucht es eine externe Person, die kann helfen. Und die 2. Möglichkeit ist einfach, wenn 2 finden, es geht nicht mehr so weiter, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Und nämlich nicht, um eine Lösung zu finden, sondern um selber darüber zu reden. Und da kann ich helfen. Und mein Job ist dann nicht, die gute Lösung zu finden im Konflikt, sondern das Gespräch so zu moderieren, dass die 2, die Schwierigkeiten zusammen zu reden haben, sich gehört fühlen und selber ihre Ideen präsentieren können. Und manchmal nicht immer gelingt, aber manchmal kommt man so mit einem geordneten Prozess zu einer Lösung, die dann passt. Wenn es nicht so ist, kommt man auch manchmal zum Ergebnis, dass es keine Lösung gibt und dass jemand muss gehen. Und ich finde, das ist auch okay, wenn wir zusammen, also wenn die Kunden das wie zusammen haben entschieden oder zusammen gesehen haben, dann ist das auch, dann ist das auch ein Weg.
Mhm. Es gibt ja, ich finde, Leute eine grosse Angst vor Konflikten. Das ist auch der Grund, warum man ihnen vielleicht lange aus dem Weg geht, bis es eben dann nicht mehr anders geht.
Ja.
Warum? Warum sind Konflikte so eine Gefahr für so viele Menschen? Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung?
Ich denke, das ist bei vielen Leuten ganz fest reingelegt in der Persönlichkeit. Oder man tut einfach, es hat Leute, die mehr harmoniebedürftig sind. Es hat Leute, die vermeiden, Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden. Das ist ganz normal, dass man das hat. Das habe ich auch. Das habe ich auch. Das Problem ist einfach dann, wenn die Reiberei und der Streit und der Konflikt so hoch ist, dass es Schaden zufügt. Ein psychisches oder physisches Wohlbefinden.
Mhm.
Und dann sollte man handeln.
Mhm. Bist du ein konfliktscheuer Mensch selber?
Es kommt darauf an, in welchen Themen. Aber ich würde sagen, im Allgemeinen bin ich besser geworden in meine Meinung vertreten.
In welchen Themen bist du konfliktscheu?
Oder ich glaube, das sind ganz tiefe Themen.
Bezogen.
Auch personenbezogen. Ich bin, glaube ich, dann konfliktscheu, wenn ich finde, das Resultat vom Austragen bringt es nicht. Also, wenn ich finde, jetzt, das, zum Beispiel, ich habe gerade ein Beispiel, das mir in den Sinn kommt.
Perfekt.
Ich bin, mit dem Erich Hess, einem Politiker aus Bern, bin ich mal etwas trinken. Und da, politisch sind wir da schon sehr, sehr anders unterwegs. Und in dem Moment, ja, da bringt es ja gar nichts, die Meinungsunterschiede. Also man muss ja nicht über die Welt politisieren. Jetzt kann man doch einfach einander als Menschen begegnen. Und dann bringt es nichts für mich, in dem Moment der Meinungsunterschied, also Meinungsverschiedenheiten auszutragen. Das ist jetzt ein Moment, wo ich einfach angefangen habe, das bringt jetzt nichts, wir jetzt einfach zusammen geniessen, ich will jetzt als Mensch kennenlernen. So.
Mhm. Und welche Konflikte lohnen sich denn? Hast du uns da ein konkretes Beispiel?
Ich denke, es lohnt sich überall dort, wo man nicht darunter leidet. Es lohnt sich, auch wenn der Konflikt nicht zu einer Besserung der Situation unbedingt führt, es bringt es mega für sich selber einzustehen. Und manchmal braucht man Hilfe, um für sich selber einzustehen.
Du bist sehr engagiert jetzt auch in der Kirchgemeinde, wo du Präsidentin bist, Co-Präsidentin. Mhm. Was ist dir dort ein Anliegen? Also, du hast vorhin erwähnt, Kirche, wie kann Kirche von heute Kirche von morgen sein?
Mhm.
Was hast du für Visionen für die Kirche?
Ja, ich möchte eigentlich, dass die Kirche von sich selber ein positives Bild hat. Das ist mir auch ein Anliegen. Also, im Wissen, dass ganz viel schief ist gelaufen in der Geschichte, in der eigenen Geschichte von der Kirchen oder von den verschiedenen Kirchen, die man hat, möchte ich doch, dass es dass man herstellen kann, mal, ich glaube an den Gott und an die Kirche. Und ich will das eigentlich im Positiven mitgestalten. Also nicht, dass man mit Angst agiert, sondern mit Zuversicht.
Mhm.
Ich sage das, weil es ist natürlich die Tendenz, dass jeden Monat ganz viele Leute austreten. Aus den Kirchen. Also aus allen Landeskirchen. Und letztlich noch viel mehr mit den Entdeckungen, die man hat gemacht mit der katholischen Kirche. Und das macht vielen Leuten Angst.
Also die Missbrauchsskandale, wo eine grosse Studie jetzt veröffentlicht worden ist, die eigentlich aufzeigt,
genau,
wie systematisch es eigentlich auch ein bisschen war.
Ja, das ist natürlich eine Katastrophe. Mhm. Das muss man so unbedingt angehen. Aber das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Austritte von den Kirchen, die machen ganz vielen Leuten Angst. Und das heisst, sie agieren eher im Verteidigungsmodus. Das heisst, was können wir machen, damit die Leute nicht austreten?
Mhm.
Und ich finde, man sollte die Kirchen so gestalten, dass wir da gar nicht Rücksicht nehmen, sondern dass wir uns überlegen, was wäre denn eine gute Kirche? Wie können wir eine Form finden oder Formen erlauben, die den Bedürfnissen der heutigen Leute gerecht ist. Das ist mir ein Anliegen. Und ein anderes Anliegen ist mir auch, dass man Offenheit lebt. Dass man verschiedene Glaubensbilder aneinander aushalten, weil die reformierte Kirche im Kanton Bern ist immer noch eine Volkskirche. Und da gibt es einfach unterschiedliche Arten zu glauben und sich zu und Gemeinschaft zu erleben. Und ich finde, man sollte versuchen, das so zu gestalten, dass wir das erlauben.
Mhm. Ist das etwas, was dir persönlich einfach fällt, das auszuhalten?
Ich glaube schon. Weil, ausser das ist allzu eng. Da habe ich Mühe. Wenn Leute ausgeschlossen werden, dann habe ich Mühe.
Mhm.
Ja.
Wie erlebst du persönlich für dich, dass es Gott gibt in deinem Alltag?
Es ist ein unglaubliches Privileg, das Urvertrauen dürfen zu haben. Ich weiss, dass es Leute hat, die das nicht haben. Das heisst, zu wissen, dass man geliebt wird. Egal was ist, egal wie viel Seich das man macht, dass man einfach geliebt ist.
In was verstehst du ihn nicht? Was ist die grosse Zweifel?
Es hat immer die Frage von Ungerechtigkeit auf dieser Welt, von wieso lässt Gott das zu? Das tut sich jeder und jede, denke ich, mit dem beschäftigen. Ich glaube daran, dass Gott uns Freiheit hat geschenkt, dass wir freie Menschen sind. Und dann ist manchmal schwierig zu verstehen für mich, ja, aber wie tut er das der Lenken, die grosse Freiheit, die wir haben, oder der Zielkonflikt zwischen Gerechtigkeit und zwischen Freiheit? Wie geht der Herr damit um? Und wie soll ich damit umgehen?
Ja, ein spannendes Gespräch, das mich zum Nachdenken hat gebracht. Was dir als Zuhörer und Zuhörerinnen nicht hat gesehen, ist, dass Annaëlle ganz oft ihre Augen hat zugetan, bevor und während sie hat Antwort gegeben auf meine Fragen. Es hat so ausgesehen, als würde sie ihre vielen Gedanken zuerst gut ordnen, um möglichst gut und ausgewogen zu antworten. Für mich ist das ein sichtbarer Ausdruck, wie viel spannende, informierte Gedanken sie zu all diesen Themen hat. Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Care-Arbeit, Ehrenamt, Konfliktlösung, Friedenspolitik, Religion. Ja, das war das Kirchenfenster. Aber es gibt noch mehr. Am Donnerstag ist Uffert und dann gehört ihr hier auf Radio BEO das Festtagsprogramm von 9 bis 12 mit einem Live-Gottesdienst aus der reformierten Dorfkirche Steffisburg um 9:30. Im Rahmenprogramm rund um den Gottesdienst erzählt der Walliser Sänger und Musiker Pius Holzer aus seinem Leben. Am Sonntag gehört ihr wie immer einen Gottesdienst um 9 Uhr am Morgen, das Mal dann aus der evangelisch-methodistischen Kirche Achseten. Und nächsten Dienstagabend ist dann wieder Kirchenabend hier auf Radio BEO mit dem Kirchenstübli und aktuellen Nachrichten rund um die Kirchen in der Region am 8. Uhr am Abend und folgend am 9. Uhr dann wieder das Kirchenfenster. Dann zur Gründung vom Staat Israel, eine Sendung von Orit Tempelmann. Jetzt wünsche ich euch noch ganz einen schönen Abend und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Adieu miteinander.
Der Herr ist mein Hirte, nichts fehlt mir, nichts fehlt mir bei dir. Er füllt meinen Kelch mit Genüge, nichts fehlt mir bei dir. Und alle deine Wege sind gut. Du weißt, was du willst, und du weißt, was du tust. Ohne Angst, ohne Sorgen, ohne Gedanken an morgen, gebe ich dir mein Ja, heute neu mein Ja. Ohne Angst, ohne Sorgen, ohne Gedanken an morgen, gebe ich dir mein Ja, heute neu mein Ja.
der Herr ist mein Hirte, nichts fehlt mir, nichts fehlt mir bei dir. Er füllt meinen Kelch mit Genüge, nichts fehlt mir bei dir. Und alle deine Wege sind gut, du weißt, was du willst, und du weißt, was du tust. Alle deine Wege sind gut, du weißt, was du willst, und du weißt, was du tust. Ohne Angst, ohne Sorgen, ohne Gedanken an morgen, geb ich dir mein Ja. Heute neu mein Jahr. Ohne Angst, ohne Sorgen, ohne Gedanken an morgen, geb ich dir mein Jahr. Heute neu mein Jahr.
Denn gestern ist vergangen und morgen ist noch nicht. Doch heute will ich sagen, ich liebe dich im Hier und Jetzt, im Jetzt und Hier. Ich vertraue dir. Einmal mehr, gestern ist vergangen und morgen ist noch nicht. Doch heute will ich sagen, ich liebe dich im Hier und Jetzt, im Jetzt und Hier. Ich vertraue dir einmal mehr. Ich geb dir alles, ich geb dir alles hin. Nimm mein Leben, nimm es ganz. Nimm mein Leben, nimm es ganz. Ich geb dir alles, ich geb dir alles hin. Nimm mein Leben, nimm es ganz. Nimm mein Leben, nimm es.
take the left, it doesn't matter. Just make sure they choose well. Every part of your story is part of your journey. Don't regret, go step by step. In my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. You'll have every failure, God. You'll have